Ob ich schon mal einen gemacht habe?
Ja. Ja. Einfach gelabert.
Ziemlich oft.
Ziemlich oft?
Das ist oft 5-6 Mal jetzt.
Dann habe ich hier einen Profi an meiner Seite.
5-6 Mal.
Dann können wir ja anfangen. Ich habe lange keine moderiert, deswegen habe Erbarmen und danach läuft es.
Die Erwartungen sind sehr hoch.
Was für Erwartungen? Ich bin erkältet und habe einen Bonbon im Maul.
Optimal.
Und nichts zu trinken. Aber das ist normal. Dann starten wir mal. Wie habe ich ja mal meine Anmoderation gemacht? Ich hätte mal vielleicht in eine Folge reinhören sollen. Hallo meine Freunde des Podcasts, willkommen zu einer ganz neuen Folge von Unterwegs mit mir, Chung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den ich nicht so oft sehe. Wobei, das letzte Mal vor 2 Wochen gesehen, oder? Und wir sind wieder unterwegs. Wo sind wir? Und mit wem spreche ich? Ich spreche mit Sasan. Ich kenne deinen Nachnamen hier.
Amir.
Sasan Amir. Und wo sind wir gerade?
Wir waren gerade in irgendeinem Kaff gewesen bei Fürth und haben für Content, für Godox Content gemacht. Und das ging jetzt fast 2 Tage. Gibt es im Bereich Foto und Video, haben wir relativ viel Lichttechnik ausgetestet und mit rumgespielt und das Ganze natürlich per Video festgehalten.
Eigentlich wollte ich sagen, dass wir gerade auf der Autobahn sind, so, aber so okay.
Mein Bad.
Wir sind auf der Heimreise und wir hatten eine ganz tolle Zeit gehabt und Sasan kenne ich. Letztes Jahr auf Fotopia haben wir uns kennengelernt, ne?
Letztes Jahr auf der Fotopia, genau, ja.
Aber ich fange eigentlich immer mit der Frage an, oder mit der Aufgabe, stell dich mal vor, also wie würde dein LinkedIn oder dein Instagram-Profil in kurz und knackigen Worten zusammengefasst lauten? Sowas wie, ich bin Filmemacher, Zyniker, alright, Spaßmacher alright, und sonstiges, ja.
Das ist eine ausgezeichnete Frage auf jeden Fall. Ich würde sagen, Foto- und Videograf, noch kein Filmemacher, aber das ist das, was ich anstrebe. Vor allem im Bereich Tier- und Wildtieraufnahmen, also alles, was Richtung Natur geht. Da bin ich international relativ viel unterwegs, arbeite mit Sony zusammen, mit NatGeo und den meisten größeren Organisationen, die da auch relativ tätig sind. Mir ist Umweltschutz sehr wichtig. Demnach ist es nicht nur Entertainment, sondern auch Umweltbildung. Und so ist auch mein Account aufgebaut.
Okay, cool. Also es ist super vielseitig und du bist, ich höre raus, sehr viel unterwegs.
Yes, genau.
Für diejenigen, die dich nicht kennen, also ich kenne dich auch nicht komplett, aber wie ist denn deine Herangehensweise? Wie kam es überhaupt dazu, dass du primär Fotografie und jetzt Videografie machst? Aber erstmal einen Schritt nach dem anderen. Wo hat das angefangen?
Gerne, gerne. Also ein bisschen Background-Wissen. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und als ich 9 oder 8 war, habe ich meine erste Kamera geschenkt bekommen. Sowohl meine größere Schwester und mein größerer Bruder fotografieren.
Was für eine Kamera?
Das war so eine, die hat gar nicht mal eine richtige Marke. Die hat irgendwie 230 mal 480 Pixel gehabt. Also unter einem Megapixel.
Jo.
Und mit der, aber das, weißt du, dieser kleine Funke hat schon ausgereicht, um so ein kleines Feuer in mir auszulösen. Und das ist dann irgendwann über die Jahre dann relativ schnell eskaliert, sage ich mal, und ausgeartet. Ja, mein Dad wollte immer, dass ich irgendwie irgendwas Richtung Arzt werde. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Bin ich auch sehr froh drum. Und es hat mich dann Richtung Fotografie immer mehr verschlagen. Ich habe auch andere Jobs probiert, habe da mal ein bisschen rumgejobbt als Barkeeper und auch als Pizzabäcker. Aber das war einfach nur Mittel zum Zweck. Und während meinem Studium im Bereich Umweltschutz habe ich dann gemerkt, okay, ich muss irgendwas machen, was mir gefällt. Und das war auf jeden Fall Fotografie. Und das habe ich auch ziemlich lang dann gemacht.
Ja.
Und ja, das mit der Videografie hat sich dadurch ergeben, dass ich einen neuen Bereich erkunden wollte, der aber auch ja, sinngemäß was mit der Fotografie zu tun hat. Und da gibt es ja schon relativ viele Überschneidungen. Klar, die Herangehensweise, die Technik ist am Anfang zumindest noch relativ ähnlich, aber die Einstellung, die man macht, ist dann schon relativ unterschiedlich. Und so kam das dazu, dass ich erst ziemlich lang fotografiert habe und in den letzten 4 Jahren immer mehr Richtung Videografie ging und jetzt langsam Richtung Filme machen aufgeht.
Videografie sind auch einfach nur 25 Bilder pro Sekunde mehr.
Ja, genau. Beziehungsweise die A1, die schießt auch 30 Bilder pro Sekunde.
Ja, okay, alles klar. wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, hey, jetzt committe ich mich komplett mit Fotografie?
Ah, ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich direkt so einen Punkt gab. Ich habe schon während meiner Zeit auf dem Gymnasium ein Praktikum gemacht, erst bei einem Fotografen und danach nach dem Abi eine Einstiegsqualifizierung. Also es gab immer wieder Phasen im Leben, wo ich das wirklich richtig gefühlt habe, dass es das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Aber es gab auch natürlich Phasen, wo ich dann ziemlich viel Party gemacht habe und alles andere im Kopf hatte. Wobei die Fotografie schon immer omnipräsent war. Mhm. Mal mehr oder mal weniger. Aber jetzt, ein paar Jahre später, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, den Rest meines Lebens das immer noch zu machen. Also
okay, ich sag mal so, mit welchem Erfahrungsstand hattest du das Gefühl gehabt, dass du halt das Vollzeit machen möchtest? Weil irgendwann ist ja der Punkt angelangt, wo du sagen musst, okay, das mache ich jetzt für den Rest des Lebens oder nicht?
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich so viel Erfahrung habe, dass ich das jetzt schon so beantworten kann.
Okay.
Also es gibt sehr, sehr viele Shots, mit denen ich immer noch nicht zufrieden bin. Aber also das hindert mich nicht daran, das zu genießen. Ich genieße das, was ich mache, immer noch sehr. Aber da ist noch so viel Potenzial. Und ich denke, erst wenn das Potenzial irgendwann komplett ausgeschöpft ist, was wahrscheinlich noch 20 Jahre dauert, dann würde ich mir die Frage nochmal stellen.
Hast du Ziele für deinen Beruf?
Ja, konkrete Ziele, die gar nicht mal so fotografisch bedingt sind, sondern mein Hauptziel ist es tatsächlich, mit diesen Fotos, mit diesen Werken, mit diesen Videos, die Schönheit unserer Natur, der Community zu zeigen, den Menschen, denen das vielleicht noch nicht so bewusst ist, und Tierarten, die vom Aussterben bedroht sind, mehr im Fokus zu setzen. Und dass wir vor allem jetzt gerade unsere Generation aktuell das Privileg noch hat, diese Tierarten in freier Wildbahn zu sehen, was in der Prognose in den nächsten 50 bis 100 Jahren nicht mehr so sein wird. Und das sind sich viele Menschen einfach nicht bewusst. Und das ist ein sehr großes Ziel von mir, das in Fokus zu setzen.
Oh, krass, das ist ein sehr, sehr schönes Ziel, definitiv. Also
Dankeschön.
Awareness schaffen, was es in dieser Welt überhaupt gibt. Das finde ich auch also super spannend, weil im Leben geht es mir ja auch um Erfahrungen sammeln und Erlebnisse sammeln.
Auf jeden Fall,
sammeln.
Ja.
Und das teilen zu können, ist ja auch, ich sag mal, eine schöne Möglichkeit oder ein schönes Privileg, das wir bekommen haben.
Definitiv, und dass wir die Freiheit haben, überhaupt so ein Leben genießen zu dürfen. Also da muss man wirklich dankbar sein, in so einem Land zu leben, bei dem wir arbeiten und überhaupt reisen können und nicht unser tägliches Überleben kämpfen müssen oder Kriegsgeschichten oder was auch immer.
Ja, Krieg finde ich auch noch ein krasses Thema. Also
Kriegsreportagen.
Puh.
Ja, ich wurde vom WWF mal angefragt, ob ich Lust habe, im Kongo das zu dokumentieren. Und ich bin ehrlich, das war mir zu stramm gewesen. Also ich habe viel drüber nachgedacht. Aber da zwischen den ganzen Warlords und Schusswechseln, Bürgeraufständen, war mir tatsächlich zu heiß gewesen. Da fliege ich lieber irgendwo nach Südamerika und dokumentiere auch in nicht so sicheren Gegenden, aber lieber Tiergeschichten.
Lieber sich von einem Tier fressen lassen, als erschossen werden?
Ja, tatsächlich lieber das, ja.
Okay, verstehe. natürlich fragen sich viele durch Fotografie und also sehr dokumentarische, was du ausübst, wie finanzierst du dich eigentlich? Also das Geld wächst ja nicht auf Bäumen.
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Tatsächlich lief am Anfang relativ viel über Social Media, aber ich habe dann versucht oder es größtenteils so gemacht, dass ich in den letzten 3 Jahren mich von Social Media abgekapselt habe, weil das immer so ein Glücksspiel ist. Das bedeutet, ich arbeite mit Sponsoren, mit denen ich teilweise kurzfristige Verträge habe oder längerfristige Verträge, bei denen es darum geht, dass ich den Content liefere und eine Storyline und dann im Gegenzug bezahlt werde. Bei vielen Organisationen im Bereich Umweltschutz ist es so, dass die sowieso ziemlich broke sind, also
ja.
Da ist auf jeden Fall nicht das große Geld, wenn nicht sogar gar kein Geld. Das heißt, ich fokussiere mich dann eher auf solche Kooperationen, wenn es darum geht, viel Geld zu machen in Deutschland, um diese Umweltschutzprojekte stemmen zu können. Das heißt, ich lebe nicht Vollzeit von diesen Naturdokumentationen und Wildlife-Dokumentationen, sondern ich würde sagen, es ist 50-50. Das trägt sich schon ganz gut selbst, aber auch nicht immer und auch nicht mit der Sicherheit, dass es die nächsten 10 Jahre sich zum Beispiel ertragen wird.
Aber daher auch halt deine andere Hälfte Videografie und
genau,
wie ich mitbekomme, hältst du auch Vorträge und Workshops.
Absolut richtig, ja. Und wir hatten ja auch jetzt gerade, am Anfang kurz hatte ich das ja erwähnt gehabt, dass wir gerade von der Session für Godox kommen. Das heißt, im Bereich Porträt, Imagebilder oder Imagevideos bin ich da auch relativ präsent, aber eben nicht auf Social Media.
Mhm.
Ansonsten, wie du schon gemeint hast, auf Messen, Fotopia vor allem, laufe ich da oder tunde ich da immer von der einen Stage auf die anderen. Bin immer sehr oft auch im Godox-Stand, am Sony-Stand und ich versuche da auch die Leute, so gut es geht, abzuholen.
Okay, cool. Also ich will ja auch nicht zu sehr auf Business eingehen, weil ich wollte jetzt gerade nur einen kleinen Einblick geben, wie finanziert sich sowas
klar, überhaupt. Klar, klar, natürlich.
Das ist, glaube ich, für die Zuhörenden auch ganz spannend. Für mich eher ist so dieser persönliche Wert jetzt so interessant. Da würde ich jetzt gerade in die Richtung einschlagen. Mit der Frage, was gibt dir die Fotografie und Videografie, das, was du machst? Also wir können es gerne aufsplitten in Videografie und Fotografie. Das ist ja, also ich trenne meins auch sehr, sehr eigen. Also Fotografie ist für mich Hobby und das Filmen und Videografie ist halt schon beruflich, aber trotzdem auch eine Erfüllung für mich. Aber was gibt sie dir und was für einen Einfluss hat sie in deinem Leben?
Ich würde sagen, was es mir gibt oder warum ich es vor allem mache, neben dieser Umweltgeschichte, ist es vor allem, diese Tiere in einem Licht darzustellen, wie ich sie sehe. Und das ist meistens sehr heroisch. Mhm. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein Löwe oder ein Tiger sein. Es kann auch ein Eichhörnchen sein, das man in einem sehr verträumten Umfeld sieht, wie ein Fabelwesen oder wie bei Prinzessin Mononoke, diese Waldmännchen, die auf den Bäumen sind, dass man die so sehr, sehr heilig oder schön sieht. Und so versuche ich es darzustellen. Jetzt also, für
also wenn ich deine Bilder sehe, fällt mir das Wort majestätisch ein.
Ja, danke schön. Das freut mich.
Also, auch hier, letztens war ein Foto von einem Vogel oder so ein Videoclip, wo du gewartet ja. hast und ein Foto gemacht. Da dachte ich, ja, richtig schönes Bild und sehr majestätisch, weil das halt so surreal übertrieben, ja, heroisch oder majestätisch aussieht.
Genau, ja. Und so sehen wir diese Tiere ja normalerweise nicht mit dem bloßen Auge. Zumindest nicht, wenn wir es nicht anders gewohnt sind. Das heißt, man sieht einen Eisvogel, die meisten erkennen nicht mal, dass das ein Eisvogel ist, weil der so klein ist und so dahin zischt, dass man innerhalb von einer Sekunde das gar nicht erkennen kann, wie schön er ist. Mit den entsprechenden Equipment, also Kamera- und Objektivkombination und den richtigen Einstellungen, können wir diese Momente so festhalten, wie wir sie niemals mit dem Auge sehen können. Und das finde ich super faszinierend.
Und was gibt dir die Videografie?
Die Videografie ist tatsächlich für mich eine echte Herausforderung, weil es da nicht nur geht, einen Moment kurz festzuhalten, sondern einen längeren Zeitraum, bestenfalls eine ganze Storyline draus zu machen, ist tatsächlich relativ ähnlich vom Prinzip, würde ich sagen. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr schön, Tiere in Zeitlupe zu filmen und dann die Muskulatur in Arbeit zu sehen, wie sie zum Beispiel auf der Pirsch sich geben oder wenn sie fliegen, dass man die Flügelschläge oder die Flügeltechnik von verschiedenen Tieren sehr, sehr schön auch vergleichen kann. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und natürlich auch bei Videografie, dass man nicht nur das Visuelle anspricht, und auch, sondern auch vielmehr das Sounddesign, also die Töne, die man auch wahrnimmt, mit, ja, wie sagt man, wie mit einbauen kann.
Ja, also es gibt dann halt noch mehrere Ebenen, eine größere Tiefe.
Genau.
So sehe ich das. Aber was würdest du bevorzugen?
Das ist eine extrem schwierige Frage. Es ist wirklich eine extrem schwierige Frage. Und das liegt vor allem daran, da merkst du auch, wie schwierig sie für mich zu beantworten ist. Jedes Mal, wenn ich ein schönes Tier sehe, brauche ich immer eine halbe Sekunde, bis ich mich entscheide, ob ich erst ein Foto oder ein Video mache. Und tatsächlich mache ich erst ein Foto. Das liegt aber nicht daran, dass ich Fotografie bevorzuge, sondern es ist viel leichter für mich, schnell kurz ein schönes Foto zu machen.
Ja.
Und dann ist das im Kasten und dann kann ich mich aufs Videografie fokussieren sozusagen. Und weil ich ja für das Foto nur einen kleinen Zeitraum brauche.
Ja. Zack, zack, zack.
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich relativ sicher nur noch ein Video machen. Aber zum Glück muss ich mich nicht entscheiden. Ja, ich glaube, das kommt vor allem daran, dass Fotografie alleine für mich jetzt nicht jetzt unbedingt ausgelutscht ist, aber ich habe das schon super lang gemacht jetzt.
Ja.
Und ich finde es sehr, sehr spannend, in diese Videowelt reinzugehen. Und teilweise sind die Einstellungen beim Videografieren ein bisschen dankbarer. Das heißt, ich brauche nicht so ultraschnelle Verschlusszeiten,
ja,
sondern ich kann mit viel entspannteren Verschlusszeiten arbeiten und gerade mit den entsprechenden Brennweiten, mit Blende 4, 6, 8, 12, ist es sehr praktisch, dass ich meine ISO dann auch weiter unten halten kann. Finde ich ein bisschen angenehmer, was natürlich auf der anderen Seite viel mehr Schlepperei ist oder eine entsprechende Videostative mit Fluidkopf.
Ist und alles schwerer.
Alles ja, es schwerer wird alles schwerer und teurer.
Und teurer.
Peter.
Talking about my life.
Ja.
war das für dich eine riesige Umgewöhnung, von Foto auf Video aufzubauen?
Ja, sehr, weil ich einfach super naiv war. Ich dachte mir, oh, ich mache jetzt einfach ein bisschen Video und ich muss ja einfach nur auf die Videotaste drücken. Und
was für Herausforderungen hattest du?
Das war's. Also ich würde sagen, die erste Herausforderung war auf jeden Fall erstmal smoothes Filmen.
Ja.
Dass es ein bisschen entspannter wirkt und jetzt nicht so komplett ruckelig. Und dann
stimmt, beim Foto drückst du einmal ab und hast halt den Moment.
Arbeite nie mit Stativen beim Fotografieren tatsächlich. Auch nicht bei den langen Brennweiten.
Einfach aus der Hand, ja, ja, okay.
Und das geht bei mir immer, aber das, du kannst es vergessen, einen Eisvogel mit 1200 mm zu filmen. Also kannst du schon probieren, kriegst du vielleicht auch mal hin, aber es ist halt viel, viel, viel schwerer. Und da muss man halt auch einfach sehr viel üben. Und das hatte ich massiv unterschätzt gehabt, würde ich sagen.
Ja.
Dann das ganze Zubehör, das so ein Field-Monitor mit Rekorder. Mhm. Dann die viel größeren Datenmengen,
ja,
die auch schwerer auszusortieren sind. Bei Fotos schmeiße ich das einfach alles in Lightroom rein, markiere die, die ich nicht brauche und lösche sie raus.
Ja.
Und bei Video habe ich dann gefühlt 10 Stunden Videomaterial und dann gefällt mir 10 Sekunden von einem 5-Minuten-Video und dann muss ich das ja rauscutten und das, also, ist super viel mehr Aufwand. Aber, ja, genau, das ist das halt, was mir auch gefällt. Das ist eine neue Challenge einfach.
Ja, also du magst die Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie ist so dein Handlungsprozess von Idee oder Vision, also wie fängt es an, bis du zu einem Projekt umgesetzt bekommst?
Ja, mega. Ich habe darüber mit Janina drüber geredet gehabt. Sie ist auch eine Fotografin,
ja,
die Porträts macht tatsächlich. Das hat sie mich auf der Fotopia gefragt. Und das ist eine super tiefgreifende Frage für mich gewesen, weil das auf der Bühne gerade war. Und ich hatte davor noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Innerhalb von kurzem Zeitraum, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich das gefragt bekomme, habe ich drüber nachgedacht. Und das Interessante ist, dass normalerweise ist es so, dass man so ein bisschen Brainstorming macht. Entweder mit sich selbst oder mit anderen Leuten. So ähnlich wie wir das auch schon ein paar Mal gemacht haben.
Ja.
Und dann gibt es sehr, sehr viele Ideen. Und manche Ideen merke ich bei mir selbst, die sind nach mehreren Jahren, kommen sie immer wieder und immer häufiger. Und dann versuche ich so ein bisschen das zu strukturieren und schaue erstmal, ob das überhaupt möglich ist. Und so wird die Idee Stück für Stück quasi geplant und auch in Realität umgesetzt.
Ja.
Die spannendste Phase ist dann natürlich, wenn diese Idee dann wirklich stattfindet. Das heißt, wenn es ein Auslandsprojekt ist, irgendwo in Südamerika zum Beispiel, wo es darum geht, dann irgendwelche Tiere wie Jaguare zu fotografieren.
Ja.
Und dann natürlich die ganzen Bilder zu bearbeiten oder das Videomaterial durchzusichten und es hochzuladen. Und der letzte Schritt ist es dann, das zu präsentieren. Das heißt, auf Messen, auf, ja, Workshops und sowas. Und da ist mir tatsächlich klar geworden, dass ein 3-Monats-Projekt von mir, 3 Monate in Osteuropa, in dem Moment, wo sie mich das gefragt hat, dass das das Ende ist. Und das war ein super intensiver Moment.
Oh, krass.
Und ja, tatsächlich hatte ich, wie gesagt, vorher noch nicht drüber geredet gehabt. Und so ist normalerweise die Herangehensweise. Manchmal jetzt ein bisschen weniger spannend ist, wenn eine Firma dann zu mir sagt, wir brauchen in dem und dem, oh, Land die und die Tierart, kannst du da bitte rüberfliegen, das zu fotografieren.
Also bei dir ist ja auch, also wenn ich es richtig verstehe, ist es halt, viele Projekte sind initiativ auch von deinem, aus deinem Kopf heraus,
auf sagen jeden wir mal. Fall, ja.
Und dann prozessmäßig gehst du schon in der Vorbereitung auf Sponsorensuche oder ist es eher nachhinein?
Das ist ja unterschiedlich. Normalerweise, wenn das große, teure Projekte sind, da mache ich sowas wie so eine Kampagne draus,
ja,
und pitch das dann bei den Firmen. Stell dir das vor und sag, okay, darum geht's, es wird ungefähr so lang gehen, die und die Tierarten sind angesetzt. Man kann es natürlich nicht garantieren. Ich kann natürlich nicht den Jaguar anrufen und sagen, wir treffen uns um 18 Uhr. Sonnenuntergang, hol bitte den Kaiman mit. Das ist das Geile bei der Porträtfotografie, das ist alles viel entspannter.
Ja.
Das heißt, auch da immer mit offenen Karten spielen und schauen, welcher Sponsor dann mit dabei ist. Und halt natürlich auch sagen, was die Sponsoren davon haben.
Genau, weil das wäre meine nächste Frage.
Das ist denen ja auch natürlich wichtig, dass sie sehen, okay, die haben eine Storyline, die bekommen Prints, die bekommen die Bilder mit Werberechten etc. Oder man macht exklusiven Content nur für die oder von ihren Produkten. Also da gibt es ja eine relativ breite Palette.
Was sind denn das für Sponsoren oder Kunden? Sind das eher Magazine, Marken oder vielleicht
das
auch?
Sehr, sehr breit gefächert. Also Magazine, Marken und aus dem Tech-Bereich. Also Computer- und Kameratech sind sehr, sehr, ja, viele Firmen insgesamt dabei.
Aber dann bist du gebunden, halt deren Technik auch zu nutzen?
Genau, aber das führt mich gerade zum nächsten Punkt, dass ich nur mit den Firmen zusammenarbeite, bei denen ich die Produkte sowieso nutze.
Also wo du auch hinterstehst?
Auf jeden Fall, auf, okay, jeden Fall. Nee, weil die Produkte müssen halt auch einfach gut funktionieren und das ist mir in erster Linie sehr wichtig.
Ja.
Das bedeutet, ich denke mal, es ist in Ordnung, wenn ich ein paar Namen nenne. Bei Stativen zum Beispiel mit Manfrotto, die bei uns sehr, sehr gerne.
Namen nennen, wie auch immer, ich habe hier keinen Sponsor hinter. Okay.
Genau, mit Manfrotto bin ich super zufrieden. Dann bei den Kameras, ich habe schon mein Leben lang Sony-Kameras benutzt und demnach arbeite ich mit Sony auch sehr, sehr eng zusammen.
Aber Manfrotto, Sony, ihr könnt auch diesen Podcast sponsern, wenn ihr Bock habt, wenn wir schon dabei sind. Finde ich super spannend, also auch die Herangehensweise, wir wollen ja auch vielleicht das ein oder andere Projekt mal angehen und ich habe da keine Ahnung, also ich bin ja meistens bei meinen freien Projekten, ich nehme Geld in die Hand und ziehe dann los und mache es.
Genau, ja.
Aber dann ist es halt immer ein Minusgeschäft von meiner Seite aus. und gucke, dass ich dann daraus resultierend mit dem Material neue Kunden generiere.
Ja.
Das ist so ein Invest sozusagen. Das ist halt damals wie, also in der Werbebranche nennt man das Spec-Spots, da drehst du halt so Fake-Werbung.
Ah ja, geil.
Und danach mit der Werbung gehst du, hey, wir haben sowas in der Richtung schon mal gemacht, wollen wir schon mal, für eure Brand kann ich es mir vorstellen, wollt ihr es auch? So, weil...
Macht Sinn auf jeden Fall.
Deutschland hat halt so eine Kultur, hast du noch nicht gemacht, kriegst du auch nicht als Job.
Ja.
Und das ist halt so, ich mag sowas nicht, leider.
Ja, genau, also so ähnlich mache ich das manchmal auch, aber nicht bei sehr teuren Projekten. Ja. Zum Beispiel das letzte Projekt, was vor kurzem erst abgeschlossen wurde, war in Slowenien. Da war ich jetzt, also Osteuropa jetzt erstmal generell, das waren 3 Monate. Das war auch komplett selbstfinanziert. Einfach ein geiles Projekt, bei dem es darum ging, die Wildlife in Osteuropa, also gar nicht so weit weg von uns, angefangen in Berlin, dann Polen, Slowakei, Tschechien und Slowenien einzufangen. Und genau, ist so ähnlich, wie du es gesagt hast. Das heißt, man macht eine geile Storyline, zeigt es denen und pitcht das, kann es auch nachhinein dann pitchen.
Okay, ja. Also hast du mal daran gedacht, Fotos zu lizenzieren, Stock-Footage zu verkaufen, so nach dem Motto?
Ja, das ist eine sehr präsente Frage tatsächlich bei mir, da ich meine erste Vernissage plane und da will ich zum ersten Mal Fotos von mir auch verkaufen. Ich finde das Thema Fotos verkaufen immer sehr schwierig, weil die Fotos für mich einen sehr hohen Wert haben.
Ja.
Also eigentlich möchte ich kein Foto unter 2000 Euro verkaufen oder 3000 Euro.
Ja.
Aber das Problem dabei ist, dass ich auch nicht so eine Klassengesellschaft bedienen möchte. Das heißt, wenn jemand unbedingt mein Foto haben möchte und kein Geld hat, dann würde ich es der Person auch am liebsten schenken.
Ja.
Was an sich auch wirklich kein Problem ist, wenn die Person wirklich kein Geld hat. Und das ist für mich sehr schwer zu handeln. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, an sich weiß oder schätze ich die Arbeit, die monatelange Vorbereitung in diese Projekte und teilweise kommen nur 1-2 gute Bilder dabei raus, führt dann dazu, dass ich einen sehr hohen Wert in den Bildern sehe, aber ich möchte halt gleichzeitig nicht die Leute, die wirklich ein Bild von mir kaufen wollen, davon abhalten, es zu kaufen, nur weil es sehr teuer ist. Und deswegen finde ich das Thema sehr schwierig noch und ich habe noch keine Lösung dafür gefunden.
Wie siehst du deine Projekte oder Ergebnisse, deine Fotografien oder Videografien? Siehst du es als Kunst oder was anderes an?
Also ich würde sagen, dass es 50% Richtung Kunst geht und 50% Richtung Bildung, weil es immer darum geht, auch eine Message oder auch Informationen über die Tiere mitzuteilen. Bei der Vernissage, also meine erste Vernissage wird nächstes Jahr sein, wird es genau darum gehen. Das heißt, zum einen ist es eine Kunstausstellung, aber es soll auch so ein bisschen Richtung, jetzt in Anführungsstrichen, Museum gehen, bei dem es jetzt um Tiere gibt, die es halt natürlich jetzt noch gibt, aber dass die Leute sich sehr, sehr viel darüber Informationen ansehen können. Das heißt, da werden Informationstafeln neben jedem Kunstwerk sein, wo die Tiere dann sehr detailliert beschrieben sind, wo man sie finden kann, wie man sie schützen kann jetzt noch und alles mögliche an Infos dort zu finden ist. Also es ist schwierig, pauschal so zu beantworten.
Okay. Also ich kenne es bei mir, für mich ist Fotografie auch so ein Prozess des Runterkommens, besonders oder meditativ teilweise. Was geht in dir vor, wenn du zum Beispiel tagelang oder stundenlang auf ein Tier wartest oder lauerst? Was passiert in dir, was passiert mit dir während des ganzen Prozesses des Fotografierens? Also wir sind schon auf dem Projekt.
Genau, das ist eine...
Das ist eine sehr persönliche Frage.
Ja, nicht das, also das auch. Aber da würde ich gerne weiter ausholen. Also ich bin an sich, würde ich sagen, im Schnitt relativ extrovertierter Mensch. Aber ich merke, wenn ich nach so einem Trip nach Hause komme, dass ich echt ein paar Wochen lang sehr introvertiert bin und nach so 2-3 Stunden Interaktion mit Menschen schon so mein Limit erreicht habe und dann am liebsten noch nach Hause gehe. Und das liegt vor allem daran, jetzt ein Beispiel Südamerika. Das war jetzt vorletztes Jahr gewesen, da war ich 4,5 Monate, fast 5 Monate und teilweise in Bolivien war da keine Sau, kein Internet, kein Netz, kein Strom. Ich habe da meine eigene kleine Solaranlage dabei gehabt und habe jeden Tag fotografiert und keine Infrastruktur. Das heißt, ich habe da teilweise wirklich tagelang und vielleicht 1-2 Leute kurz mal gesehen, um einfach nur ein paar Vorräte dann abzuholen oder zu kaufen und das war es dann auch wieder. Und das führt natürlich dazu, dass man sehr viel nachdenkt und Sachen auch zu Ende denkt und danach irgendwann gar nicht mehr denkt, was ein sehr angenehmes Gefühl ist. Wenn du so drüber mal nachdenkst, seitdem wir geboren worden sind, sind wir die ganze Zeit unter irgendwelchen Einflüssen. Entweder es ist Freunde, Familie, also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber wir sind unter irgendwelchen Einflüssen. Freunde, Familie, Beziehungen, Weltbekannte, ja, massenweise Werbung und dann kommt noch dieser unfassbar große Brocken an Social Media noch jetzt dazu,
ja,
der dich täglich mit so viel Input zuballert, dass wir gar nicht abarbeiten können in diesen 5 bis 8 Stunden Schlaf, die man normalerweise hat. Und bei diesen Projekten merke ich, dass ich genau das Gegenteil dann habe. Das heißt, ich habe meine 8 bis 10 Stunden Schlaf,
ja,
achte ich so im Alltag eigentlich auch drauf, so, dass ich 8 Stunden bekomme und keine Werbung, keine Eindrücke, keine zumindest künstlichen Eindrücke, Kontakte mit anderen Menschen ist sehr, sehr wenig. Und das Einzige, worauf ich mich dann konzentriere, ist auf meine Arbeit und meine Leidenschaft sozusagen, die Tiere zu fotografieren und zu filmen. Demnach sind das Monate oder Tage, die am Anfang sehr intensiv ist. Das heißt, wenn man irgendwelche Baustellen hat im Kopf, mit denen man noch nicht unrein ist oder was man vielleicht nicht verarbeitet hat oder irgendwas Schlimmes ist passiert, dann kommt es auf jeden Fall hoch und das ist auch gut so, weil sich das dann nicht in dir anbahnt sozusagen. Man reflektiert sehr viel über sich selbst oder die eigenen Fehler, die man gemacht hat oder mit welchen Menschen man vielleicht doch nochmal reden sollte, weil irgendwas nicht ausgesprochen worden ist. Und demnach ist es, wie du gemeint hast, eine sehr intime Zeit auch mit einem selbst und das liebe ich tatsächlich, weil ich merke, dass wenn ich das sehr lange nicht hatte, dass mein Körper oder mein Verstand danach sich sehnt, nochmal ein bisschen Abstand zu allem zu gewinnen und zur Ruhe zu kommen.
Also es klingt tatsächlich super wundervoll, ehrlich gesagt, weil ich kenne das von mir, sobald alles ruhig um mich herum ist und gerade nichts passiert, fängt an, mein Kopf durchzudrehen. Also bei mir ist auch so, wenn ich zu Hause bin und ein bisschen arbeite oder schneiden, das ist ja meistens so auch meditativ, ne?
Genau, ja.
Aber ich brauche immer ein Grundrauschen. Also ja, ich kann nicht mehr ohne Grundrauschen.
Ich krieg das auch nicht raus, ja.
Und wenn du halt draußen bist, unterwegs, dann bist du ja gezwungen, sozusagen die Stille mitzuerleben und fängst automatisch an, mit dir selbst auseinanderzusetzen, richtig?
Auf jeden Fall, definitiv.
Also ich glaube, ich würde entweder wahnsinnig werden oder ich würde endlich mit mir noch besser in den Klaren kommen.
Ja, auf jeden Fall Letzteres. Ich dachte auch am Anfang, das ist super, also es ist auch anstrengend, aber es ist so ein irgendwie ein positives anstrengend sein, weil du merkst, das stärkt so ein bisschen deinen Charakter oder dein Ich-Sein sozusagen. Oder du kommst mit deiner eigenen Persönlichkeit besser klar.
Ja.
Und das ist im Schnitt, auch wenn es anstrengend ist, etwas sehr Gutes, würde ich sagen. Und ich finde es auch sehr faszinierend, wie das andere Leute oder zum Beispiel wie du das auch siehst, weil im Alltag, wenn ich in Saarbrücken bei mir zu Hause bin, finde ich es sehr schwer, nämlich abzuschalten, weil ich die ganze Zeit weiß, okay, da sind ganz viele Freunde von mir, da kann ich bouldern gehen, da kann ich trainieren gehen, mit denen kann ich was trinken gehen, was essen gehen. Das heißt, da ist Blitzer. Da ist immer ein bisschen Action am Start und ich habe auch Bock auf dieses Hintergrundrauschen, was du so schön gesagt hast.
Aber dann, ja okay, bei dir ist ja auch wiederum, du hast ja diese Möglichkeit oder diesen inneren Drang, ja Projekte umzusetzen und diesen Ausgleich, dass du mal halt auch einmal 2-3 Monate irgendwie unterwegs bist. Aber woher denkst du, dass dieser Drang des Grundrauschens oder dieser stetigen Beschäftigung herkommt? Ist es die Gesellschaft? Ist es die Stadt? Ist es das Umfeld? Was beeinflusst uns so sehr, dass wir das machen müssen?
Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich glaube, dass es eine Kombination aus mehreren Sachen ist. Vielleicht dadurch, also ich merke das, dass ich am Tag sehr, sehr viel nachdenke über Projekte, das machen, das machen, das machen und das sind gefühlt 10 Hochzeiten, auf denen man gleichzeitig tanzt. Und dann ist zum Beispiel Training oder abends weggehen oder Social Media eine gute Ablenkung. Oder einfach stumpf Netflix schauen. Also mache ich zwar nicht, aber gibt es ja auch gut als, oder wird ja oft gemacht als Ablenkung. Das heißt, der Kopf ist mit etwas Stupiden sozusagen beschäftigt und denkt nicht über anstrengende Sachen nach. Und ich denke, dass sowas vielleicht die Lösung ist, warum viele das machen oder warum ich das teilweise mache. Aber ich merke, dass sobald ich rausgehe, dass das komplett wegfällt. Das heißt, ich gucke dann auch gar kein Fernsehen mehr oder ich habe jetzt das Zocken tatsächlich komplett zur Seite gelegt, weil ich jetzt auch gar nicht mehr so einen Mehrwert drin sehe und dann genieße ich es auch nicht mehr. Das heißt, ich habe das eine Zeit lang noch gemacht, mit schlechtem Gewissen auch stundenlang auf Social Media abhängen. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich genieße das nicht mehr, sondern mache das nur noch, um einfach nur ein bisschen runterzukommen. Und das ist ja auch irgendwo ein bisschen bescheuert.
Aber könntest du dir vorstellen, sozusagen das Bescheuerte oder dieses Stadtleben eher hinter dich zu lassen und mehr fast 365 Tage unterwegs zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, kurz oder lang würde ich mir schon gerne ein Haus kaufen, was irgendwo sehr ländlich ist Und ja. Ich bin ja jetzt schon meistens 6 Monate im Jahr unterwegs. Aber ich hätte es schon gerne, dass ich ein fixes Zuhause habe.
Und so eine Homebase zum Runterkommen.
Genau, das muss nichts Großes sein. Einfach nur so ein kleiner Safe-Spot, wo ich einfach so eine kleine Konstante im Leben habe, wo ich zu Hause ankomme und nicht erstmal nochmal umziehen muss oder irgendwie alle Sachen nochmal einrichten muss, sondern einfach meine grundlegenden und wichtigen Sachen alle dort vorhanden sind. So eine kleine Konstante im Leben sozusagen dann darstellt.
Ja.
Ansonsten kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, die restliche Zeit immer unterwegs zu sein, Projekte durchzuziehen. Wie lange, weiß ich nicht. Die letzten Jahre lief das echt gut und wurde auch immer mehr und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber du weißt, wie das manchmal ist. Alle paar Jahre ändert man sich und da hat man vielleicht nicht mehr so Lust drauf.
Ja.
Und deswegen denke ich, ist es relativ sinnvoll, auch vielleicht auch so ein Haus schon mal vorher irgendwie sich besorgt, also was heißt besorgt, irgendwann gekauft oder finanziert zu haben, um einfach in 20 Jahren, 30 Jahren die Sicherheit zu haben, dass wenn man zur Ruhe kommen möchte oder eine Konstante im Leben hat, einen Plan B oder Plan C sogar noch hat.
Ja, jetzt hast du erstmal einen geilen Van.
Ja, genau.
Wie lange machst du das jetzt gerade schon?
Also fotografieren an sich, sage ich mal, seitdem ich 8, 9 bin, aber das ist natürlich nicht professionell oder ansatzweise auf irgendeinem guten Level. Und dann war das immer so ein wellenförmiges Hoch und Tief, aber wie am Anfang so gesagt, es war schon omnipräsent, aber mal mehr, mal weniger in der Feierzeit, Schulzeit mal ein bisschen weniger. Und in den letzten 6, 7 Jahren schon sehr, sehr intensiv. Und in den letzten 3 bis 4 Jahren, würde ich sagen, professioneller.
So mal rückblickend. Also sagen wir ab dem Punkt intensiv. Ja.
Ja.
Wie sehr hat es Einfluss genommen auf Lebensentscheidungen, dein Weltbild, auf die Gesellschaft, auf dich, auf deine Freunde? Was für Auswirkungen hatte es, seitdem du es intensiver machst? Bis zu heute. So, von Vergleich vor 7 Jahren Sasan und jetzt Sasan.
Ich denke, vom Lebensstil oder vom Leben her hat das schon mein Leben sehr geprägt. Dadurch, dass man wirklich sehr viel reisen muss für diese ganzen Wildlife-Geschichten, verändert das ja deine komplette Jahresstruktur oder dein tägliches Leben. Das heißt, man hat weniger eine Alltagsroutine. Außer wenn man jetzt irgendwie 3, 4 Monate am Stück die Fotos und Videos bearbeitet, dann ist der Alltag relativ routiniert. Aber sonst die restliche Zeit im Jahr ist dann doch relativ abwechslungsreich, was an sich sehr gut ist, wenn man drauf Lust hat. Aber wenn man von der Persönlichkeit Konstanten im Leben braucht, dann ist es natürlich nicht so gut, weil das dann sehr schnell stressig werden kann, wenn man jeden Tag eine neue Action am Start hat und man gar nicht so runterfahren kann vielleicht auch. Demnach würde ich sagen, dass es viel dazu geführt hat, dass ich meinen Charakter flexibler gestalten musste oder immer noch muss, um mit Leuten, die ich auf Projekten mit denen zusammenarbeite für mehrere Monate, dass man gut Kompromisse finden kann, dass man nicht auf seine eigene Meinung beharrt oder auf sein eigenes Recht, sondern dass alles so ein bisschen entspannter ist und auch akzeptiert, dass andere Leute anders arbeiten und auch man vertraut, wie andere Leute was machen. Und demnach würde ich sagen, hat es doch schon ziemlich stark mein alltägliches Leben und auch mein aktuelles Ich-Sein beeinflusst. Und auch vor allem, das kennst du ja auch, du bist ja auch schon gut rumgereist, dass es sehr, sehr viele Länder gibt, die extrem arm sind. Und die Menschen haben fast nichts oder haben nichts. Und dass die Probleme, die wir uns hier vor allem in Europa schaffen, wirklich selbstgemachte Probleme sind.
Das ist unter anderem ein Punkt, worauf ich hinaus wollte, weil ich bin auch viel um die Welt gekommen und habe auch viel Schreckliches und Schlimmes erlebt.
Ja.
Und halt auch, also unter anderem 2007 war ich in China für 3 Monate und auch Kampfsport dort trainieren und war in so einem Dorf, Kampfkunst, also dort das Dorf, wo Shaolin im Gebirge war, und dort im Dorf habe ich gelebt.
Ach,
mit den Leuten.
Ja.
Und das sind ja zig Kampfkunstschulen und da waren teilweise Kinder, die sind so 5 Jahre alt. Und ich habe gefragt, warum bist du denn eigentlich hier? Und ich fand es halt ein bisschen schockierend, dass ein 5-Jähriger mir dann antwortet, ich bin zu dumm für Schule, meine einzige Zukunft ist das, jetzt hier Kampfkunstschule zu machen, und danach landet er bei der Polizei, weil das ein safer Job ist. Aber mit 5 kannst du nicht definieren,
natürlich
von Eltern und von Kind aus, ich bin zu dumm für eine gebildete Zukunft.
Ja, ja, ja.
Das war so für mich 2007 einmal so ein Schock, und dann halt das Rumreisen halt überall, dann siehst du halt die Armut und sonstiges. Und dann denke ich mir, weil ich mir selbst immer wieder reflektiere und sagen muss, hey, ich lebe ein sehr, sehr gutes Leben, weil ich teilweise für Unsinn, mit Unsinn sehr viel Geld verdiene. Und das ist halt so so super egal ist, weißt du? Also, ich habe keinen Job. Alter, driften hier einfach hoch. Ich habe keinen Job, was einen Mehrwert der Gesellschaft wirklich bringt. Und deswegen bin ich auch viel, viel entspannter vielen Projekten gegenüber. Und dann sage ich, okay, dann ist das halt so. Wir finden da irgendwie eine Lösung. Aber es ist keine Raketenwissenschaft.
Auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir. Ich hatte das Thema mit einem anderen Creator gehabt und der hat sich wegen zwei, meiner Meinung nach, sehr unnötigen Deadlines extrem den Stress gemacht, also wirklich fast zum Burnout. Und habe ich gemeint, du, schau mal, du bist kein Notfallchirurg.
Genau.
Die Firma wird das überleben, wenn du das eine Woche später abgibst, vor allem, wenn sie dir das zu spät abgeben. Und so sehe ich unsere Jobs tatsächlich auch, was du gerade gemeint hast. Es ist so ein Luxus-Add-on, den kann man machen, es ist geil, aber es ist absolut nichts Lebensnotwendiges sozusagen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, gerade als Künstler in dem Bereich, das ein bisschen entspannter angehen zu lassen, bevor die Leidenschaft drunter flöten wird.
Und das finde ich ja auch, also bei dir ist ja noch das Spannende, du bringst ja bis zu einem gewissen Grad ja einen Mehrwert, weil du Awareness schaffen möchtest und einfach der Umwelt und der Welt so ein bisschen deinen Beitrag leisten möchtest.
Ja.
Das wollte ich ursprünglich damals, als ich Filme machen angefangen habe, auch. Ich wollte Kurzfilme drehen oder Filme drehen, die eine Message haben, dass die Menschen anfangen nachzudenken. Einfach mal hinterfragen,
geil,
die Gesellschaftsnorm.
Ja.
Ich will es immer noch machen, aber dafür muss ich halt in Spielfilm irgendwann reinkommen.
Ja.
Ich habe die ersten Schritte losgetreten und gucke, wohin das geht.
Sehr nice, ja.
Aber man weiß ja nie. Wie siehst du deine Zukunft? Was hast du so geplant? Was willst du noch schaffen? So.
Ja, mein Hauptziel ist es tatsächlich, Umsatz zu machen, um große Projekte aus dem Boden zu stampfen für Naturschutzorganisationen, für Tierarten, die eben noch kein Zuhause haben, einen Gnadenhof für Tiere, die niemand möchte.
Ja.
Das heißt, mir ist es natürlich schon wichtig, irgendwo dann den Umsatz zu machen, aber das wird alles in diese Naturschutzprojekte gesetzt. Das heißt, zum einen kann ich natürlich meine eigene Manpower nutzen, aber damit kann ich den Tieren in der jetzigen Generation nicht helfen. Und ich würde gerne einmal nachhaltig durch diese Umweltbildung denen helfen, einmal aber auch im Hier und Jetzt wirklich den Tieren, die jetzt gerade Probleme haben, dort auch nochmal anzuknüpfen. Und das sind so meine zwei Hauptziele. Also ja, mir geht es, ich habe sonst wirklich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so große Ziele.
Okay. Also große Ziele ist ja auch immer sehr relativ groß, liegt im Auge des Betrachters. Ja,
also ich brauche keine riesen Firma oder sowas.
Es ja auch nicht. Also da ist ja eh die Frage, ob Gier oder Genügsamkeit oder... Also bei mir ist ja so, ich habe übelst riesige Ziele.
Ja.
Aber die sind halt so groß, dass ich halt immer sehr, teilweise im Winter so mit mir selbst not happy bin, weil ich meine Ziele nicht so ganz erreiche. Ich werde hier angerufen. 5-mal hier. Und kleine Schritte sind ja auch Erfolgserlebnisse, um halt noch weiter voranzukommen.
Natürlich, natürlich.
Und die hab ich halt nicht so sehr. Das ist halt so, manchmal sehr frustrierend. Lass mal über...
Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade bei den kleinen Schritten, dass du zum Thema Vergleichen auch so ein bisschen, darüber haben wir jetzt noch nicht so viel geredet, aber dass man sich nicht so viel mit anderen Leuten vergleicht, sondern in dem Standpunkt, wo du vor einem Jahr warst und dann wirst du, oder vor 2 Jahren, da wird jeder bei sich selber sehen, was für eine krasse Entwicklung man eigentlich, oder teilweise Entwicklung man durchgemacht hat.
Mit anderen Vergleichen habe ich vor 3-4 Jahren angefangen wegzulassen. Es tut mir auch deutlich besser.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist halt auch, ja, Selbstreflexion und mit sich selbst auseinandersetzen. Reden wir mal über Nachwuchs. Also nicht über Kinder von dir, sondern über junge Creator oder angehende Fotografen und Videografen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben oder auch nicht? So von wegen, mach das genau nicht, weil ich das selbst scheiße fand. Genau, sowas.
Ja, das sind eigentlich zwei Sachen, die sehr zusammenhängend sind. Und zwar geht beides um Social Media. Ich hatte die ganzen Skills, die ich quasi über die Jahre erlernt habe, mir selbst beigebracht, was dazu geführt hat, dass ich einfach ewig lang gebraucht habe, um ein okayes Level zu erreichen und in den letzten 4 Jahren, dass ich das nochmal ein bisschen verbessern konnte. Das heißt, man kann sich schon wirklich sehr, sehr gute Künstler rausnehmen, bei den Workshops buchen oder bei YouTube sich Tutorials angucken und man hat eine sehr, sehr schnelle Lernkurve, was am Anfang rückblickend hätte ich das vielleicht auch machen sollen, aber andererseits bin ich auch sehr froh, weil ich so meinen eigenen Stil habe und auch meine Fehler selbst gemacht habe, was, womit ich absolut auch d'accord bin, also was absolut in Ordnung ist für mich. Was ich aber jedem gerne ans Herz legen möchte, ist auch zum Thema Vergleichen, nicht zu sehr auf Social Media zu gucken, was andere Leute machen, um diese gleiche Bildqualität anzustreben. Genau darüber habe ich tatsächlich eben im Auto einen Post gemacht. Und zwar geht es darum, dass die Leute oder die meisten Künstler vielleicht die Top 0,1 bis 1% ihrer Werke hochladen. Dadurch ist das Level so weit oben auf Social Media, dass jedes gute Bild überhaupt keinen Wert mehr hat, weil das durch die Best-ofs von jedem Fotografen in den Boden gestampft wird sozusagen. Und das führt natürlich sehr oft dazu, dass gerade Amateure sich dann denken, okay, ich habe mir teures Equipment gekauft, können vielleicht noch nicht perfekt damit umgehen, haben noch nicht genug Stunden oder die richtige Strategie entwickelt, um das perfekt einzufangen oder sehr gut einzufangen, dann verzweifelt sind und keine Lust mehr in diesem Hobby haben und dann die Leidenschaft verloren geht. Einfach nur durch dieses Social-Media-Konzept, was eigentlich ja genau das Gegenteil machen sollte.
Ja. Was würdest du empfehlen, wenn man halt die Schritte gehen möchte, also sozusagen, wie würdest du, wenn du jetzt am Anfang stehst, die Schritte weitergehen, damit du es halt zum Beispiel von Hobby zum Beruf machen könntest?
Also ich würde auf jeden Fall sehr, sehr viel erstmal üben. Das bringt bei der Fotografie gerade im Bereich Wildlife sehr viel. Das bedeutet, erstmal mit kleinen Tierarten zu üben, mit Tierarten, die nicht so selten sind, und dann erst an die seltenen Tiere ranzugehen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe relativ flott dann angefangen, in Afrika Tiere zu fotografieren und musste dann schnell merken, dass ich meine Technik verfeinern muss, weil die Quote der Bilder sehr niedrig ist im Vergleich zu dem, wie viele Tiere wir dort gesehen haben. Das heißt, das ist etwas, was auf jeden Fall sehr viel hilft im Bereich Hobby, einfach wirklich ganz viel zu üben und auch Bildstile zu vergleichen. Das heißt, versucht mal Bilder auf verschiedene Art und Weisen zu bearbeiten, falls ihr gerne Bilder bearbeitet, und zu gucken, okay, gefällt euch das nicht mehr, und dann mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und dann Stück für Stück das immer weiter zu optimieren. Und das, wie gesagt, ohne dass es stressig wird oder irgendwelche Erwartungen zu haben, so und so viele Follower oder Likes zu bekommen, sondern macht es für eure eigene Leidenschaft.
Okay. Mir sind jetzt noch zwei Fragen eingefallen und die eine habe ich schon wieder fast vergessen. aber komm mal zum Technik-Gear-Part.
Ja. Yeah.
Dein All-Time-Favorite, wenn du was aussuchen musst, sagen wir mal, eine Kamera und zwei Linsen. What it is.
Okay, das wäre auf jeden Fall die Sony A1.
Ja.
Sehr einfach zu beantwortende Frage, weil die Kamera quasi alles kann. Sie kann 30 Bilder pro Sekunde fotografieren, 120 Bilder pro Sekunde 4K filmen. Ein exzellenter Autofokus, das ist genau das, was ich brauche. Und Objektive wäre ein 70-200 von Sony GM2 und das...
Ach ja, davon haben wir geschwärmt die Tage.
Auf jeden Fall. Und das 600 GM. Das hat eine Brennweite von 600 mm, dabei aber eine Blende von 4, die sehr gut ist für 600 mm. Mhm. Dann würde ich als kleines Add-on, wenn das noch in Ordnung ist, einen Zweifach-Telekonverter mit reinbauen.
Damit du halt noch näher ranbekommst.
Genau.
600 ist mit 1200 dann. Ne?
Beziehungsweise ich hätte mit dem 70-200 dann von 70 bis 400 abgedeckt,
ja,
was sehr geil ist. Und alles, was drüber ist, dann 600. 400, ne? Genau, also 70-200 mit dem Zweifach-Telekonverter dann.
Okay. Ja, darfst du mitnehmen.
Genau, also echt geiles Setup. Du hast zwei Linsen,
ja,
und einen Telekonverter und eine Kamera und hast von 70 bis 1200 mm alles abgedeckt.
Was für andere, sagen wir mal, Kategorien würden dich noch interessieren, die du bisher noch nicht gemacht hattest?
Oh, geile Frage. Ja, also ich habe mich letztes Jahr damit beschäftigt zu tauchen, habe meinen Tauchschein gemacht, ja, und habe mich so verliebt in diese Welt. Es ist einfach eine andere Welt.
Ja, die Unterwasserwelt ist komplett anders.
Ich war in Galapagos gewesen und habe angefangen, unter Wasser zu weinen. Ich habe Rotz und Wasser geheult,
wirklich?
Weil ich zum ersten Mal gesehen habe, wie geil es ist. Da waren so viele Tiere. Wir haben Haie gesehen, wir haben Rochen gesehen, wir haben Schildkröten gesehen. Wir haben eine Million Tiere gesehen, die für mich bisher komplett verborgen waren. In einer Fülle, in einer Farbprächtigkeit,
ja,
die ich sie selten über Land gesehen habe. Und deswegen werde ich auf jeden Fall mir ein Unterwassergehäuse kaufen für die A1 wahrscheinlich und bald mit dem lieben Dennis Wilk eine Unterwassertour machen.
Ja, ich habe gehört, da gibt es so Godox Winter 60. Was man mitnehmen könnte zum Ausleuchten unter Wasser. Also wir lachen darüber, weil ich ein Video jetzt ganz frisch darüber gedreht habe, aber sehr, 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 sehr witzig. So. Jetzt zu etwas Negativem. Was war dein prägendster, schlimmster Moment, den du je erlebt hattest? In der Karriere technisch, nichts Privates.
Karriere technisch? Ja.
Was dich so geprägt hast, dass das auf jeden Fall niemals wieder passieren sollte.
Also Richtung Wildlife würde ich sagen, tatsächlich gar nichts so Schlimmes. Das lief alles relativ entspannt. Also was heißt entspannt? Das ist schon immer stressig, eine hitzige Situation, aber jetzt nichts, was mich so stark geprägt hat. Aber das Problem ist, ich hatte mit einem Künstler mal vor nicht so langer Zeit eine Zusammenarbeit, eine Jahreszusammenarbeit geplant gehabt, was sehr viel Arbeit war. Und der hat teilweise hinter meinem Rücken mit Marken verhandelt, auch in meinem Namen, und das geht halt einfach nicht. Okay. Und das ist etwas, was dazu geführt hat, dass ich kurz davor war, zu sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, aber das, dafür können die anderen Leute nichts und dafür kann ich auch nichts im Prinzip, sondern es passiert halt immer wieder. Und das ist etwas, was mir sehr nahe gegangen ist, weil ich normalerweise auf einer sehr engen Vertrauensbasis mit den Leuten zusammenarbeite und vielleicht auch ein bisschen naiv bin, weiß ich nicht. Aber
ich glaube nicht naiv, nicht weil, davon, weil du kennst die Menschen ja vorher nicht. Also ich persönlich würde sagen, behalte deine naive Art. Die versuche ich bei mir auch immer beizubehalten, weil das ist ja eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft ist, Grundvertrauen anderen zu geben. Aber ja, darum geht es halt nicht.
Es geht mir dann halt schon sehr nah, wenn ich dann sowas im Nachhinein hinterrücks dann mitbekomme. Und bin ich auch nicht darauf näher eingegangen, habe dann einfach nur geklärt, dass ich die Zusammenarbeit beende, die Gründe genannt und ohne böses Blut, also ganz neutral und diplomativ das zu sagen. Genau, ja, das würde ich sagen, das ist das eigentlich auch.
Aber okay, das passiert an gewissen Punkten auch schon mal. Also, weil du mir was geteilt hast, ich habe auch ein Erlebnis, jemand hat mit meinem Namen geworben und über sich dann am Ende abgerechnet und ich habe nachhinein über den Kunden erfahren, dass das Projekt, dass da ein Projekt mal gab. So.
Krass. Aber, ja, das ist auch, also kannst du ja nicht ausdenken, oder?
Ja, das ist schon crazy. Aber ich möchte natürlich mit was Positivem enden.
Ja.
Nämlich das prägendste, schönste Erlebnis, was dich auch geprägt hat in der Arbeit. Von deinen Projekten.
Ja, da gab es schon relativ viele, würde ich sagen. Aber ein sehr besonderer Moment war, das war in einer Zufluchtsstation für Kapuzineräffchen in Bolivien. Hm. Und da gab es 3 Alpha-Tiere, das sind die Männchen sozusagen. Ja. Und einer von den Alphas hat versucht, mich anzugreifen. Die sind sehr dominant. Die sind auch ziemlich wild, auch wenn die in der Nähe, also die sind in der Nähe von der Zufluchtsstation, wurden aber von denen ausgewildert, sind aber dort in der Nähe geblieben. Mhm. Das heißt, die leben und jagen komplett frei, kennen aber Menschen bedingt, aber lassen sie natürlich sich nicht von denen irgendwie anfassen.
Ja.
Dann wurde der 3. Alpha ausgewildert und der war noch relativ handsam. Und die anderen beiden haben mich angegriffen und er hat sich vor mich gestellt. Also er hat versucht, mich zu beschützen. Und das war ein sehr, sehr intensiver Moment, weil ich meine, ich hätte mich auch selbst beschützen können. Es sind in Anführungsstrichen jetzt erstmal nur Kapuzineräffchen, auch wenn die trotzdem sehr stark sind. Aber dass er sich dazwischen gestellt hat, vor 2 stärkeren Alphas, das fand ich eine sehr, sehr schöne Geste. Und das ging mir schon sehr nahe, würde ich sagen.
Oh, also das ist auch, boah, das...
Auf jeden Fall.
Ich bin ein bisschen sprachlos.
Und wenn du mit diesen Tieren ein bisschen arbeitest und merkst, dass sie sich für dich einsetzen und sich Sorgen um dein Wohlbefinden machen, das ist so ein unfassbar intensives Gefühl.
Zumal, also ich weiß ja nicht, wie viel Kontakt ihr vorher hattet, aber...
Ja, ich habe den schon für mehrere Wochen begleitet.
Ja.
Und ich muss sagen, Kapuzineräffchen haben ein sehr starkes soziales Bewusstsein. Sie verstehen sehr viel. Er war in dem Verständnis, dass ich mit meinem Körper stärker bin als er. Und mit diesem Verständnis hat er erstmal einen Stein gesucht, sehr lange, ich habe ihn beobachtet, hat mir dann einen Stein gebracht, der so faustgroß war ungefähr und ist dann nochmal für eine halbe Stunde weg. Da hat er mir noch einen zweiten Stein geholt, der sehr flach war. Und da dachte ich so, okay, der ist irgendwas, das ist irgendein System. Und dann holt er eine Nuss, die so dick war, die er selber nicht knacken konnte, legt sie auf den flachen Stein, holt den großen Stein, legt sie in meine Hand und holt meine Hand und schiebt sie auf den Nuss drauf. Er hat mir gezeigt, wie ich die Nuss knacke.
Oh, wow.
Das heißt, er hat das Verständnis zu wissen, wie mein Werkzeug bedient und wie er mich anleitet, diese Nuss zu knacken, weil ich stärker bin als er. Und das hat mich komplett aus dem Leben geschossen, dass er das verstehen kann.
Das ist definitiv ein einmaliges Erlebnis und wahrscheinlich auch super prägend. Also ich kann es mir Also ich kann es mir visuell vorstellen, aber ich kann es mir nicht ganz so vorstellen, was in einem passiert.
Ja, super krass.
Also,
wir haben das auch einmal gefilmt, ich muss dir das mal zeigen.
Ja, zeig es mir gern. Wir nehmen jetzt auch schon fast eine Stunde auf. Nee, noch nicht, aber mehr als genügend, weil so viele Themen wir jetzt besprochen haben. Sasan, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und
sehr gerne.
Deine Einblicke und Erfahrungen und Herangehensweisen uns geteilt hast. Aber wichtige Frage, wie findet man dich? Wo bist du unterwegs, sodass man auch mehr von dir außerhalb des Podcasts erfahren kann?
Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn Leute Interesse an dieser Story haben und auch gerade vor allem, wenn es von anderen Künstlern kommt. Ich bin ganz gut zu finden auf Social Media unter Sasan Amir, also S-A-S-A-N-A-M-E-R.
Also ich werde es auch verlinken in den Videobeschreibungen.
Genau, und meine Webseite Wildlife Global, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
Schaut gerne rein, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, also besonders Fragen zu Sasan selbst. Können Sie dir einfach schreiben auf Insta?
Sehr gerne, ja. Ich bin da super offen.
Also Sasan ist auf jeden Fall offen. Er ist ein super Dude und ein super lieber Typ und macht krasse Arbeiten.
Kann ich so zurückgehen?
Du hast meine Arbeit noch gar nicht gesehen, Bro.
Also wer Ambassador im Cine-Bereich ist, der kann auf jeden Fall kein Amateur sein.
Ansonsten schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Fragen oder Anmerkungen habt oder Personen, die ihr auch spannend findet, die ich treffen sollte oder kennenlernen sollte. Ich bin da total offen. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Gern teilen, gern spreaden, würde ich mich freuen. Und ich glaube, man kann auch Sterne abgeben auf Podcast-Plattformen. Auch natürlich 5 Sterne oder 5 Daumen nach oben, wie auch immer. Ansonsten hören wir uns demnächst wieder von unterwegs mit mir. Tschö!
Ciao!
Danke, das war sehr toll. Habe ich mich sehr gefreut.